Herr Jesus, hab Dank, dass du derjenige bist, auf den wir uns verlassen dürfen. Nicht nur im Großen und im Großen und Herrlichen, sondern auch bei uns jetzt hier, wo wir sitzen, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du zu uns redest. Hab Dank dafür. Und wir wollen dich nochmal darum bitten, dass du es tust, dass wir offene Ohren dafür haben, was du uns zu sagen hast. Amen. Ihr Lieben, wir starten das Jahr 2022 als Gemeinschaft. Und vielleicht ist das der Moment, wo die Frage angebracht ist, warum eigentlich? Warum sind wir eigentlich eine Gemeinschaft? Was hält uns als Gemeinschaft zusammen? Also versteht mich nicht falsch, aber es gibt doch viele Gründe, warum wir eigentlich nicht zusammen wären. Also zum Beispiel sind wir Menschen unterschiedlichen Alters. Und in unserer Gesellschaft ist es relativ einfach, dass man sich als unterschiedliche Generationen aus dem Weg geht, dass man sich gar nicht trifft. Man bleibt ja dann doch meistens in den Gruppen so unter sich. Und es gibt eigene Veranstaltungen, eigene Gruppen. Bei genauerer Betrachtung könnte man fast sagen, es gibt eigene Welten. Man kann sich in ganz eigenen Welten bewegen. Man muss als Jugendlicher zum Beispiel, muss man keine alten Menschen treffen, außer im Bus oder im Lidl. Und als alter Mensch genauso. Wir sind auch Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen. Also wir haben welche, die sind handwerklich super begabt und welche, die haben zwei linke Hände. Muss überhaupt nicht zusammenpassen. Wir haben im Glauben Erfahrene, die schon sehr lange dabei sind, und welche, die sind ganz frisch dabei. Wir sind Menschen mit unterschiedlichen Schwächen. Warum sollte ich es aushalten, mit jemandem zusammen zu sein, Gemeinschaft zu haben, der eine Schwäche hat, die mich tierisch anpiept? Ja. Und dann haben wir aktuell auch noch eine Situation, die uns nochmal besonders herausfordert. Durch Corona können wir uns an einigen Stellen nicht so sehen, wie wir das gewohnt sind. Wir können uns nicht so oft und nicht so, so unbeschwert, so unvermittelt sehen, wie wir das vielleicht kennen. Das heißt, wir müssen uns noch viel mehr vertrauen, was vorher vielleicht durch eine Begegnung, so eine beiläufige Begegnung noch passiert ist. Ne? Ach ja, alles klar, scheint alles in Ordnung zu sein mit dem und dem. Da muss ich jetzt vertrauen. Und man kann sich ja trefflich Gedanken darüber machen, was der andere vielleicht denkt oder wie er zu mir steht und ob der überhaupt nichts mehr von mir wissen will und was auch immer. Und wir werden wir hatten das auch hier, aber es gibt das auch, habe ich schon öfter gehört, ne, dass wir Christen bedroht werden, weil unsere Gottesdienste weil wir unsere Gottesdienste nicht mehr so feiern können, wie wir das vorher gemacht haben. Aber ich denke, das ist nicht die Bedrohung für uns Christen, dass wir die Gottesdienste nicht so oft feiern dürfen. Die Bedrohung für eine christliche Gemeinschaft, die passiert hier oben drin. Das sind die Gedanken, die man sich macht über die anderen. Der hat mich nicht mehr gegrüßt. Die ganze Gruppe hat mich nicht mehr begrüßt. Wer weiß, da ist doch irgendwas im Busch. Die wollen mich ausschließen, was auch immer. Und dann haben wir auch noch unterschiedliche Meinungen. Also wir sehen Dinge ganz unterschiedlich. Man kann ganz unterschiedliche Meinungen haben, zum Beispiel zur Impfung, aktuelles Thema. Man kann aber auch eine sehr unterschiedliche Meinung haben zur Musik. Also die Musik, die Basti gerade gespielt hat, das muss einem nicht gefallen. Man kann auch ganz andere Musik mögen. Und am Ende bleibt die Frage, warum sind wir trotzdem als Gemeinschaft zusammen? Warum? Was ist die Grundlage unserer Gemeinschaft? Es gibt viele Gründe, warum es nicht funktionieren kann. Eine Idee davon oder eine Lösung auf diese Frage finden wir im ersten Johannesbrief. Und ich fange mal an, die ersten vier Verse aus diesem Brief vorzulesen. Da steht Folgendes. Was von Anfang an gegeben war, war das Wort, das Leben bringt. Wir haben es gehört. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit eigenen Händen berührt. ja, das Leben selbst ist sichtbar geworden und wir haben es gesehen. Wir bezeugen es und verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und für uns sichtbar wurde. Wir haben es gesehen und gehört und verkünden es auch euch. Dadurch sollt auch ihr mit uns Gemeinschaft haben. Die Gemeinschaft mit uns ist aber zugleich die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Dies schreiben wir, damit die Freude uns ganz und gar erfüllt. Habt ihr das alle gecheckt? Wahrscheinlich nicht so einfach, ne? Und ich kann euch sagen, ihr könnt ganz beruhigt sein, das liegt nicht an euch, sondern das liegt an diesem Brief, dass man das nicht auf Anhieb versteht. Denn die Frage ist ja, hä, wer schreibt denn da bitte schön? Also kann er sich mal bitte an die Regeln halten? Ein normaler Briefanfang, der sagt erstmal, hallo, ich bin XY und schreibe an ZK und habe das und das vor. So ist es auch bei den meisten Briefen im Neuen Testament. Paulus sagt, dass er schreibt und er sagt auch, wem er schreibt und warum er schreibt und bringt erst nochmal einen schönen Gruß, wo er Gott die Ehre gibt und dann sagt er, was er will. Da kommt man so langsam rein. Aber hier macht es gar nicht. Im 1. Johannes, der platzt gleich mit dem Thema rein. Was von Anfang an gegeben war, war das Wort, das Leben bringt. Ja, mit dem Satz verrät er sich aber schon ein bisschen. Ich weiß nicht, wer von euch eine Idee hat, welches Buch im Neuen Testament noch so anfängt. Mit einem ähnlichen Satz. Ich lese es nochmal. Was von Anfang an gegeben war, war das Wort, das Leben bringt. Mal, einfach mal melden, wer eine Idee hat. Ihr müsst es nicht sagen, aber wer eine Idee hat. Jawohl. Es ist das Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort. Wer hat es richtig? Nochmal melden. Ja, ne? Das klingt schon so danach. Und deswegen sagt man auch, okay, der Johannesbrief ist wohl aus derselben Autorengruppe, die das Johannesevangelium geschrieben hat. Das war ja nicht Johannes einer der Jünger, sondern das wurde ja viel später erst aufgeschrieben. Und man sagt, okay, das war also von denen oder von einer von denen, die das Johannesevangelium geschrieben haben, der hat auch diesen Brief geschrieben. Und der wird in diesen ersten vier Versen gleich mal grundsätzlich. Werden wir noch merken und das wird uns auch helfen. Am Anfang war das Wort, das Leben schafft. Und dann sagt er, wir haben ihn gesehen und betastet. Da muss man, damit man das richtig versteht, ne? Also der hat ungefähr 100 Jahre nach Christus geschrieben. Er selber hat Jesus nicht gesehen und nicht betastet. Aber er meint damit, andere Nachfolger von Jesus, Menschen haben gesehen, betastet. Jesus war da zu hören. Wahrzunehmen. Und mit diesen ersten vier Versen macht er deutlich, und da kommen wir wieder zu unserer Frage, warum sind wir eigentlich Gemeinschaft? Er macht deutlich, erstens, Gott ist Gemeinschaft von Anfang an in der Dreieinigkeit. Denn wenn Jesus schon von Anfang an war, den er mit Wort ja meint, wenn Jesus von Anfang an war, wenn der Heilige Geist von Anfang an war und wenn Gott der Vater von Anfang an war, dann war da auch Gemeinschaft. Also Gott selber ist Gemeinschaft. Und als zweites, Jesus als Teil dieser göttlichen Gemeinschaft, der hat sich gezeigt, der war erfahrbar, spürbar und der hat Gemeinschaft gestiftet durch das, was er getan hat. Durch das Leben, was er gegeben hat. Er ist unterschiedlichsten Menschen begegnet und wir haben vielleicht die ein oder andere Begegnungsgeschichte, die Jesus hatte, haben wir vielleicht noch im Kopf. Und Jesus hat Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise Leben ins Leben gesprochen oder gewirkt. Einmal buchstäblich, wo er Menschen tatsächlich, die tot waren, wieder zum Leben gebracht hat. Lazarus zum Beispiel. Aber auch andere, die blind waren und gebettelt haben. Und für die das im Endeffekt, ja, bis zum Ende ihrer Tage eigentlich ihre Geschichte gewesen wäre. Die Geschichte war eigentlich schon zu Ende erzählt für sie. Aber Jesus hat Leben reingebracht. Sie konnten wieder sehen. Und es ging ganz neu los. Er hat getröstet, er hat geheilt, er hat befreit, er hat angenommen, er hat Schuld vergeben. Und damit hat er Leben zugesprochen. Und damit hat er Gemeinschaft bewirkt unter denen, denen das passiert ist. Die sind ihm nachgelaufen. Die Speisung der 5000 kommt nicht einfach so zustande. Die standen da nicht alle rum und hatten Langeweile. Die sind dem nachgelaufen. Die wollten sehen, die wollten das, was sie vom Leben gehört und gesehen hatten, das wollten die, ja, die wollten das nicht verlieren. Die wollten dabei sein. Und sie wollten ihn ja tatsächlich zum König machen. Also Gott ist Gemeinschaft und Gott will Gemeinschaft offensichtlich und Gott schenkt Gemeinschaft. Er schafft Gemeinschaft, wenn er dir begegnet, wenn er den Menschen früher begegnet ist. Jetzt könnte man sich trotzdem fragen, ich habe ja gerade gesagt, dieser Briefanfang ist ein bisschen komisch, weil er so reinplatzt, weil er gar nicht sagt, wer er ist. Warum platzt er denn trotzdem so mit diesem Thema rein, der Schreiber? Na, ganz einfach. Weil es Menschen gab, die gesagt haben, zu damaliger Zeit, wisst ihr, Jesus ist ja eigentlich ein super Gedanke. Ist ein schöner Gedanke. Ist so ein, wenn ich mir das so philosophisch überlege und noch ein bisschen grüble, Jesus ist wirklich eine geniale Idee. Ist super. Und Jesus, ja, in seiner Art, der stiftet Menschen auch, dieser gute Gedanke, der stiftet Menschen auch zu Gutem an. Also da ist schon was dran. Das finde ich irgendwie nett. Also kann man sich auch ruhig mal treffen. Aber der Autor vom Johannesbrief sagt, nein, nein. Jesus war echt und ist echt. Er war anfassbar und er ist das Leben, das echte Leben. Er ist keine Imagination, keine Vorstellung. Dank meiner Vorstellung spüre ich so richtig das Leben. Nein, Jesus gibt Leben von außen in dich rein. Es ist nichts, was du dank deiner guten Vorstellungen und wenn du nur genug Motivationspredigten gehört hast, kannst du es dir auch wirklich irgendwie vorstellen und dann wird es in deinem Leben auch mit einem Fünf-Schritte-Plan wird es dann in deinem Leben auch sichtbar. Nee. Jesus schenkt Leben von außen in dein Leben hinein. Das war ihm wichtig. Und das macht er bis heute. Und dadurch stiftet Jesus Gemeinschaft. Jetzt hört man förmlich schon die Kritiker damals und auch wir heute dürften unsere Anfragen haben, nämlich, ja, aber warum klappt das denn dann nicht? Warum ist das denn dann nicht einfach so fröhlich und schön und herrlich? Warum gibt es denn dann auch in christlichen Gemeinschaften Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen, Enttäuschungen? Warum sind denn nicht alle voll des Lebens und sprudeln ohne Ende? Warum ist das denn so? Und darauf antwortet er in den nächsten Versen. Also ohne, dass die Frage in dem Brief geschrieben steht. Aber ja, ab Vers 5, ich lese mal vor. Das ist die Botschaft, die wir von Jesus Christus gehört haben und die wir euch verkünden. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wir lügen, wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott und leben doch in der Finsternis. Was wir tun, entspricht dann nicht der Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie Gott selbst im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann reinigt uns das Blut von jeder Schuld, das sein Sohn Jesus für uns vergossen hat. Wir betrügen uns selbst, wenn wir behaupten, wir haben keine Schuld auf uns geladen, dann wirkt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wir machen sogar Gott zum Lügner, wenn wir behaupten, wir haben noch nie etwas getan, wodurch wir schuldig geworden sind. dann wirkt sein Wort nicht in uns. Was der Schreiber des Johannesbriefs hier klar machen will, ist, erstens, Gott ist Licht und Wahrheit und Klarheit. Gott deckt mit seinem Licht auf. Da, wo Gott einem Menschen begegnet, werden Dinge offenbar. Das, was im Verborgenen war, das, was im Dunklen war, wird sichtbar. Und das macht er nicht, um dich so richtig fertig zu machen, um zu zeigen, was für ein mieser Sack du wirklich bist. Im Gegenteil, die Schuld für dein Versagen hat Jesus ja schon bezahlt. Die hat er ja schon am Kreuz getragen. Nein, Gott macht Licht und legt frei, um zu heilen, um zu reparieren. Kein Krankenpfleger dieser Welt, vermute ich mal, würde auf die Idee kommen zu sagen, ach, die Wunde ist total verdreckt, das lassen wir einfach so, das wird schon wieder. Nein, die Wunde wird gereinigt, man muss sehen, was da los ist, vielleicht muss man nähen, vielleicht reicht ein Pflaster. Aber man muss erst mal sauber machen. Kein Elektriker würde auf die Idee kommen und sagen, in diesem Sicherungskasten ist der Grund für einen Kurzschluss, der ist total verdreckt und die Kabel sind schon uralt, aber wir lassen das mal zu, das wird schon von alleine wieder werden. Nein, man macht den Sicherungskasten auf, macht den Dreck raus, die Kabel neu, alles sauber und dann wird man entweder den Fehler finden oder es hat sich eh behoben. Gott möchte an deinen Sicherungskasten, er möchte an deine Wunden, er möchte sauber machen, er möchte neu machen, zu deinem Besten. Das Zweite, was Johannes klar machen will, ist, Gott hat einen Willen und der ist gut. Woher kommen denn Dreck und Verletzungen? Weil wir manchmal Gottes Gebote als Randnotizen wahrnehmen. Nice to know, ja, schön, wenn man es kennt, schön, wenn man schon mal gehört hat, dass es das gibt. Aber lass mich mal mein Ding machen. Wenn das dann irgendwie reinpasst, setze ich es mit um, ansonsten gucken wir mal, klappt's halt nicht. Es steckt nun mal ein bisschen mehr dahinter, wenn Gott Gebote gibt. Es steckt mehr dahinter, wenn Gott sagt, lasst eure Ehe nicht anfechten durch blöde Gedanken oder Bilder. Das sagt er nicht einfach, weil er nichts zu tun hatte. Es steckt mehr dahinter, wenn Gott sagt, lasst eure Gemeinschaft nicht anfechten durch Neid und Missgunst. Und falsche Gedanken. Lasst eure Gemeinschaft nicht anfechten durch soziale Ausgrenzung. Und damit habe ich jetzt nur 3 von den 10 Geboten einfach anders formuliert. Gottes Gebote sind gut. Gottes Gebote sind zum Leben und nicht zum Ärger. Gottes Gebote sind ein Segen für dein Leben. Und drittens, das Dritte, was Johannes klar machen will in diesen Versen, es ist zuallererst meine Dunkelheit, die mich von den anderen entfernt. Ich bekomme das immer wieder mit, nicht nur in der Gemeinschaft, keine Angst, auch überall anders. Die anderen sind schuld, dass ich nicht mehr kommen kann. Wenn die mal liebevoller wären zu mir, dann würde ich auch wieder kommen können. Dann hätte ich auch wieder die Freiheit, dabei zu sein. Wenn die mir mal zuhören würden, dann würde das auch funktionieren mit uns. Wie gesagt, ich kriege das mit, mal in der Gemeinschaft, aber auch woanders. Das gibt es überall. Und solche Gedanken, vielleicht nicht so krass formuliert, die schleichen sich so oder so ähnlich sicher bei jedem von uns mal ein. Auch so kleine Gedanken. Wenn die anderen nur, dann. Die Wahrheit ist dann aber, oft, nee, meine eigene Bude ist verdreckt. Bei mir ist nicht aufgeräumt. Und ich mache nur die anderen dafür verantwortlich. Eigentlich liegt das Problem bei mir. Es kriege ich ganz oft mit. Die sich extrem laut beschweren, die anderen anschuldigen und. Und ich denke mir oft im Stillen, könnte es sein, dass es vielleicht auch daran liegt, wie du mit den anderen umgehst. Wieso müssen eigentlich die anderen dir zuhören? Könntest du vielleicht erstmal das Problem beheben, was dahinter liegt, dass du ständig nur reden willst und allen anderen erzählen willst, wie sie zu denken und zu glauben haben? Und vielleicht könntest du dann auch den anderen mal zuhören. Nur so als Idee. Und das gibt es bei ganz vielen, in ganz vielen Punkten. Meine Bude ist verdreckt und ich mache die anderen dafür verantwortlich. Ich tue so, als wäre ich es nicht gewesen, als wäre ich an nichts schuld und nur die anderen sind schuld. Da sagt der Autor des ersten Johannesbriefs, wir lügen uns selber an. Also wenn man diesen Text liest, ne, wir lügen, wenn wir sagen, wir haben noch nie Schuld getan. Da würden die meisten von uns sagen, ja, das würde ich ja gar nicht behaupten, würde ich ja gar nicht sagen. Aber in solchen Situationen, wie ich sie gerade beschrieben habe, machen wir genau das. Die anderen, wenn die nur, dann würde ich. Nein, die Schuld liegt bei mir. Also, zusammengefasst kann man sagen, räum in deiner Bude auf. Bekenne deine Schuld vor Gott. Zweitens, lass Gottes Licht in dein Leben. Und lass es in alle Dreckecken leuchten, damit es sauber werden kann, damit heil werden kann. Und drittens, orientiere dich an Gottes Willen und an seinen Geboten. Es wäre zu deinem Besten. Und diese Schritte, die führen dich zu Jesus. Die führen dich zum echten Leben. Und manchmal wirkt diese Schuld, diese Sünde, dieser Dreck, wirkt wie eine Verstopfung. Und du fragst dich, ich bin am Verdursten, ich bin schon ganz ausgetrocknet, warum kommt denn nichts vom Leben? Wo ist denn die Quelle lebendigen Wassers, von der im Neuen Testament gesprochen wird? Hätte ich gerne. Vielleicht ist das die Verstopfung, die es nicht zulässt, dass das Leben kommt. Vielleicht ist es die Schuld oder das, was du den anderen vorwirfst. Diese Schritte führen dich zum echten Leben. Und das echte Leben, das hält uns zusammen. Das macht unsere Gemeinschaft, die manchmal vielleicht ulkig aussieht, weil wir so unterschiedlich sind oder so komisch, aber sie macht uns zu einer lebendigen Gemeinschaft. Amen.